Hallo und herzlich willkommen hier zum Mind Game Fußball Podcast. Mein Name ist Christoph und hier Fußballer und Fußballerinnen dabei, alles, was innen steckt, auf den Fußballplatz zu bringen, ohne dass sie dabei den Spaß verlieren. Und jetzt und hier in dieser heutigen Folge habe ich wieder einen großartigen Gast bei mir. Ich freue mich sehr, denn er war schon mal zu Gast in einem Podcast vor circa 5 Jahren, der Engin Janova war. Damals noch Co-Trainer bei der deutschen U19-Nationalmannschaft und auch Trainer beim BFV, beim Bayerischen Fußballverband. Mittlerweile ist er Trainer, Co-Trainer bei Al-Ahli in Saudi-Arabien. Und ich freue mich riesig, Engin, mit dir über deine Erfahrungen zu sprechen, über deine Details jetzt gerade auch im Vorgespräch. Fand ich schon mal extrem spannend und ich glaube, da ist noch einiges mehr zu erzählen. Jetzt für alle, die den Podcast vor 5 Jahren noch nicht gehört haben, stell dich gerne mal noch kurz selber vor, die Sachen, die du noch zu dir sagen magst.
Ja, danke erstmal auch für die Einladung, Christoph. Ich glaube, wir haben uns erstmal über die Unionzeit kennengelernt. Du warst ja auch selbst mal Spieler da und ich war ja auch 7 Jahre dort Trainer in der U19 und U23 bei den Eisernen. Und ich freue mich natürlich auch über deren Erfolg, dass sie jetzt in der Bundesliga sind, sogar Champions League gespielt haben. Ich verfolge das natürlich jetzt auch aus der Ferne. Und es macht mich natürlich auch sehr stolz, dass ich da auch Teil dieser Familie sein durfte. Und danach ging es nach dem Fußballlehrer für mich in den Verband. Und zwischenzeitlich, kurz nach Union, habe ich auch BRK 07 trainiert in der Regionalliga. Das darf ich natürlich nicht vergessen. Und dann zum Bayerischen Fußballverband und dann auch 6 Jahre parallel Co-Trainertätigkeiten bei den diversen U-Nationalmannschaften des DFB und dann sehr, sehr, sehr viele Eindrücke, sehr, sehr viele Momente, schöne Sachen, die mich geprägt haben, aber dann jetzt im Sommer dann der Schritt mal aus der Komfortzone raus, mal wieder was anderes machen, um sich zu erneuern, auch viele Sachen mal zu hinterfragen, Neues zu sehen, sich weiterzuentwickeln und da war jetzt die Möglichkeit mit dem Matthias Jeißle zusammen, der vorher bei RB Salzburg war, zusammen hierher zu kommen und mit ihm zusammen dann Al-Ahli zu trainieren. Und bislang, muss ich sagen, habe ich diese Entscheidung nicht bereut. Macht Riesenspaß. Und auch mit dem, was wir an guten Typen, an Charakteren haben, wird jeder Tag eine neue Erfahrung. Und man lernt jeden Tag was dazu.
Mega, mega spannend. Jetzt bist du schon darauf eingegangen, der letzte Stand war so, eben zu dem Zeitpunkt warst du 19 Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft und eben beim BFV. Was würdest du sagen, wenn du diese letzten 5 Jahre betrachtest, ne? Und jetzt vielleicht dann auch die wahrscheinlich schon sehr intensive Zeit, ist auch seit Sommer. Was sind so deine größten persönlichen Learnings, die du so bisher gemacht hast? Du hast im Vorgespräch schon berichtet, dass auch die Fußballidee, ne, mit Matthias Jeißle nochmal eine andere Idee reingekommen ist, als du bisher vielleicht auch kanntest vom DFB und so weiter. Was sind so deine, sag ich mal, Learnings, wenn du so zusammenfassen würdest, was du bisher alles so mitnehmen konntest schon?
Ja, sagen wir mal, Learnings, klar, gibt es unterschiedliche Aspekte, die im Fußball natürlich eine große Wirkung haben. Natürlich sind es erstmal Entscheidungen, die alles auch, also Dinge betreffen, die auf dem Platz passieren, wie zum Beispiel, dass wir auch beim DFB klare Leitlinien hatten, klare Prinzipien hatten und dass ich jetzt auch gelernt habe, dass Matthias auch seine Prinzipien hat, seine Spielphilosophie hat, die natürlich dann auch von RB geprägt ist und dass man dann halt Gemeinsamkeiten findet. Bei dem Fußball gibt es ja nicht immer ein richtig oder falsch, sondern was kann die Mannschaft erfolgreich umsetzen und vor allem mit Überzeugung umsetzen? Und das hängt natürlich ganz stark davon ab, was das Trainerteam und der Trainer vor allem für Überzeugungen und Prinzipien haben. Weil im Endeffekt müssen wir das auch vermitteln können. Ja, und das, was machbar ist und was dementsprechend auch erfolgreich umsetzbar ist, danach muss es natürlich auch gehen. Und so sind das immer so kleine Anpassungen, die du mal wieder machst, aber ohne dass du deine Prinzipien verlierst oder dementsprechend aufgibst. Das ist zum Beispiel ein ganz großes Learning, was du dann auch als Trainer mitnehmen solltest, dass du überzeugend dann auch mit deinen Prinzipien, mit deinen Ideen auch umgehen lernst. Sonst hat es natürlich dann auch Sachen, die neben dem Platz sind, wie zum Beispiel unterschiedliche Trainertypen, mit denen ich beim DFB auch zusammenarbeiten durfte. Ich hatte tolle Jahre, tolle Momente mit Guido Streich hier. Ich hatte die Möglichkeit, mit Manuel Baum zusammenzuarbeiten, auch mit Hannes Wolf zusammengearbeitet. Auch da haben wir mit dem Hanno Balic, der jetzt auch eine Mannschaft trainiert als hauptverantwortlicher Trainer, zusammen im Trainerteam wirklich ein tolles Jahr gehabt und auch einen guten Jahrgang trainiert. Konnte ich auch einiges mitnehmen und ja, das sind alles richtig gute Sachen, die dich natürlich dann auch prägen. Und da versuchst du dich natürlich immer wieder auch neu zu reflektieren mit deinen eigenen Vorstellungen. Weil ich habe ja dann auch als Cheftrainer gearbeitet, nicht nur beim Bayerischen Fußballverband, sondern auch davor in den Stationen. Und du hast ja dann auch deine eigenen Ideen. Und versuchst sie dann dementsprechend immer wieder zu reflektieren und sagst, okay, an einigen Punkten war ich gar nicht mal so schlecht. Und dann kannst du entweder an dieser Idee festhalten, die weiterentwickeln, oder du sagst, ah, okay, das habe ich so noch gar nicht gesehen. Das nehme ich mal mit und versuche dann diese Sachen dann auch ja, zu übernehmen und vor allem auch an diesen Ideen dann auch weiter dran zu bleiben. Von daher waren es wirklich sehr lehrreiche Jahre. Vor allem, was mich besonders beim DFB geprägt hat, waren die Begegnungen mit den ganzen Trainern. Ja, also das waren immer gute Momente, wo wir uns als Trainerteam unter der Leitung von Joti und von Michael Schönreitz immer wieder getroffen haben. Und dieser Austausch hat natürlich dann einen auch immer wieder weitergebracht, ne? Weil du unterhältst dich dann mit 21 tollen Trainern und kannst dann halt immer wieder was neu mitnehmen aus den Gesprächen. Ja, wenn du halt auch einen Hermann Gerland dann im Team hast, der von seiner Erfahrung teilhaben lässt, dann nimmt es das natürlich extrem mit. Was ich natürlich noch ergänzend hinzufügen möchte, ist, dass mich natürlich es stolz macht, viele Jungs jetzt auch in der Bundesliga zu sehen, die erfolgreich sind, sei es jetzt ein Angelo Stiller oder Maxi Mittelstädt beim VfB Stuttgart und die ich mal trainieren durfte, oder jetzt auch ein Stanisic bei Leverkusen, der höchstwahrscheinlich deutscher Meister wird mit Bayern 04. Das sind natürlich alles Jungs, die ich auch trainieren durfte und auch mit den Trainerteams zusammen. Also von daher waren es wirklich sehr, sehr gute Jahre.
Du hast im Vorgespräch auch noch eine, wie ich finde, extrem spannende Sache gesagt, auf die du auch gerade eingegangen bist. Im Fußball gibt es nicht immer richtig oder falsch. Es gibt gewisse Prinzipien und man braucht vor allen Dingen ja eine gewisse Überzeugung und auch ein Vertrauen in seine Prinzipien, um es den Spielern weitergeben zu können, dass die Spieler auch daran glauben können, um dann letztendlich, du hast im Vorgespräch so schön gesagt, die Beine, ohne Fragezeichen, die Beine zum Laufen zu bringen, sozusagen. Also, dass das dann auch tatsächlich auf dem Platz gelebt werden kann mit einer vollen Überzeugung, mit einer Klarheit. Und dann sind ja letztendlich, also dann ist es letztendlich, ich sag's jetzt mal so, werf's jetzt mal rein, einen 3-4-3 oder einen 4-4-2, scheißegal, Hauptsache die volle Überzeugung der Mannschaft ist dann wichtig. Magst du uns da mal mitnehmen, wenn du das teilen magst, so was sind denn so deine Prinzipien und auch so die Sachen, von denen du überzeugt bist? Und die du auch sehr gerne mit voller Überzeugung den Jungs mitgibst.
Also es gibt so, natürlich hat jeder Trainer heutzutage brutalen Zugang zu Wissen. Und eins dieser Basiswissen ist es zu verstehen, dass das Spiel grundsätzlich vier Phasen hat und dass du zu diesen vier Phasen auch eine gewisse Idee oder Lösungsmöglichkeit zu deiner Mannschaft präsentieren musst. Was sind diese vier Phasen? Einmal das Spiel mit Ball gegen einen geordneten Gegner, wenn du im Ballbesitz bist. Fängt ja meistens nach einem Abstoß oder Freistoß oder sowas, dann nach einem ruhenden Ball an, wo der Gegner sich halt ordnet und du halt den Ball erstmal ins Spiel bringst. So, da hast du ja schon Ideen. Und dann musst du natürlich eine Idee entwickeln, wie es dann in der Phase ist, wenn der Gegner den Ball hat und du halt mit 10 Feldspielern plus Torwart dann hinterm Ball agierst. Ja, wie versuchst du halt den Ball wieder zu erobern, zurückzuerobern, beziehungsweise dass du ein Tor verhinderst. Ja, das ist auch eine ganz wichtige Eigenschaft. dass du Tore verhinderst. Und dann hast du natürlich die aus meiner Sicht wirklich sehr bedeutenden Phasen, die zwei Umschaltphasen. Also was machst du nach dem Ballgewinn, was machst du nach dem Ballverlust? Weil da entsteht ja Dynamik. Und in der Dynamik wird es halt manchmal ein bisschen hektisch, auch in den Entscheidungen der Spieler. Und da werden auch viele, viele Spiele entschieden. Und die letzte Phase, die man als Plusphase noch einbringen kann, sind natürlich die Standardsituationen. Ja, das ist natürlich heutzutage auch ein Repertoire haben. Als Trainerteam, wo du der Mannschaft erstmal die Stabilität gibst gegen den Ball bei Standardsituationen, wo sie sagen, okay, ich kann das gut verteidigen. Und natürlich auch die Kreativität im offensiven Bereich, dass sie halt immer wieder vielleicht eine Variante haben, die den Gegner überraschen kann. Sodass du halt auch vielleicht deine kopfballstarken Spieler oder deine Freistoßspezialisten optimal einsetzen kannst. Also von daher bleibt es immer wieder spannend, aber du musst halt als Trainerteam oder als Trainer dort für diese 4 plus 1, nenne ich das, für diese 4 plus 1 Phase musst du halt immer eine Idee haben. Und die Basisidee, gerade aus defensiver Sicht, ist für mich erstmal mal die Disziplin, die Kompaktheit. Die musst du immer aufrechterhalten. Also kompaktes Verteidigen im Verbund mit guten Abständen untereinander ist das A und O, um Gegnerdruck und Raumdruck zu erzeugen. So, wo du das dann halt machen willst, ob du das dann halt in der gegnerischen Hälfte machen willst oder eher im Mittelfeld oder sogar in der eigenen Hälfte, das hängt dann natürlich davon ab, was deine Mannschaft auch spielen kann und was für Spielertypen du auch hast, wie gut sie dann halt in diesen Phasen auch sind. Und diese Phase beruht natürlich auch auf den läuferischen Fähigkeiten. Du musst halt wissen, dass das Schöne am Ballbesitz ist, dass der Ball halt die Meter macht. Und in der Defensive mussten halt deine Beine die Meter machen. Deswegen sollte man auch schon auch grundsätzlich immer die Idee haben, Fußball auf Ballbesitz zu spielen, den Ballbesitz nicht zu vernachlässigen. Und weil sonst du das Ganze dann mit deinen läuferischen Fähigkeiten ausgleichen musst. Entweder kannst du das, ja, dann ist es okay. Wenn du das aber nicht kannst, und man sollte halt wissen, dass man in Saudi-Arabien auch bei 40, 45 Grad spielt und auch bei hohen Luftfeuchtigkeiten. Deswegen sollte man da auch gucken, dass man halt diese Energie, die man aufbringen muss gegen den Ball, dass das halt auch passt über 90 Minuten. Und dass du dann halt auch mit dem Ball gute Momente hast, wo du dich auch ein bisschen an der regenerieren kannst und vielleicht auch den Gegner eher dann laufen lässt. Aber diese Phasen müssen halt gut durchdacht sein, weil du immer wieder auch im Ballbesitz den Ballverlust vorplanen musst. Also da geht es halt um Restfeld, um Restverteidigung. Und darauf muss die Mannschaft dann auch im eigenen Ballbesitz gut vorbereitet sein, gut organisiert sein, gutes Positionsspiel haben, sodass du halt dann nicht überrascht wirst, sondern dass du dann sagst, ich kann halt meine Gegenmaßnahmen dementsprechend einplanen oder beziehungsweise dementsprechend darauf meine Vorbereitung treffen. Und ja, von daher kann ich nur sagen, also das Wichtigste im Offensivspiel ist für mich immer das Thema Position. Ja, die Position hat eine ganz besondere Wirkung, die räumliche Aufteilung. Vor allem geht es meistens immer um die Räume, die der Gegner hergibt. Diese Räume, die dynamisch zu bespielen und sich dann auch die Zeit zu holen, dort in diesen Räumen dann die besten Entscheidungen zu treffen. Da müssen wir halt erstmal immer hin. Und dann natürlich die Umsetzung. Die Umsetzung hängt natürlich stark von der Wahrnehmung ab, aber natürlich von den technischen Fähigkeiten. Deswegen an alle Jugendspieler auch von meiner Seite immer die Empfehlung, insbesondere in jungen Jahren, viel Technik, Technik, Technik. Technik ist eine Waffe, die du brauchst und Technik erleichtert dir das Spiel. Wenn du dann zusätzlich noch mit deiner Spielkompetenz, mit viel Spielen, die du noch ergänzen kannst, ja, also Spielverständnis mit deiner Technik, dann bist du schon mal einen Riesenschritt weiter. Ja, das sehe ich dann auch hier bei den Top-Spielern, sei es beim Riyad Mahrez, beim Bobby Firmino. Der absolute Unterschied ist natürlich die Ballsicherheit. Ja, und das ist halt Fleiß. Ja, natürlich ein bisschen Talent, aber auch Fleiß. Das kann man alles lernen. Und da muss man halt auch viel Zeit für investieren.
Mega spannend. Danke dir da schon mal fürs Mitnehmen bezüglich der vier Phasen. Ich glaube, das ist auch spannend, erstmal für jeden Trainer natürlich, für alle in diesen Phasen zu denken, da eine Idee zu entwickeln jeweils, von der man selbst überzeugt sein kann. Ich glaube aber auch für viele Spieler. Also ehrlich gesagt, so weiß ich nicht, wie viele Spieler gerade zuhören und sich wirklich mal Gedanken gemacht haben, Moment mal, wie kann ich meine Stärken ausspielen in den einzelnen Phasen? Es geht oftmals nur um Stärken und Schwächen. Aber selten um, wie kann ich denn, was sind meine Stärken, wenn wir den Ball haben und der Gegner geordnet steht? Was sind meine Stärken im Gegenpressing? Was sind meine Stärken da? Ich glaube, das ist schon mal eine Sache, die jeder sich ja für sich mitnehmen kann und auch mal fragen kann so. Und ja, du hast auch noch eine spannende Sache gesagt bezüglich der Technik und dem Fleiß. Das ist ja auch so vom mentalen Aspekt her, desto besser die Technik, desto leichter fällt es auch natürlich ruhiger am Ball zu sein. Du hast gesagt, die Ballsicherheit, ne? Gibt es auch eben Spieler, die haben den Eindruck, sie hatten also vom Mentalen her, oh, ich werde immer nervös, wenn ein Gegenspieler mich anläuft. Die Technik kann Sicherheit geben. Also das spielt da auch wieder voll miteinander zusammen, letztendlich, ne?
Ja, definitiv, weil je länger oder je mehr Zeit du dafür benötigst, um den Ball zu kontrollieren, umso mehr Zeit hat der Gegner, dich auch unter Druck zu setzen. So, und natürlich bedarf es auch, sagen wir mal, einer räumlichen Orientierung, deswegen die Position. Ja, wo stehe ich? Wie kann ich mich dem Gegnerdruck ein bisschen entziehen, um dann halt vielleicht mir 1, 2 Sekunden mehr Zeit oder 1, 2 Sekunden mehr Zeit zu gewinnen. Und das heißt, das Spiel ohne Ball im Vorfeld, bevor die Technik überhaupt ins Spiel kommt, ist natürlich auch eine wichtige Geschichte. Aber gerade dann unter Druck, weißt du, dass du dann halt mit einer sauberen Technik, mit dem ersten Kontakt oder sogar, was für mich ganz wichtig ist, sogar der zweite Kontakt nach dem ersten Kontakt, weil da triffst du ja meistens die Entscheidung, ist es der Pass oder ist es jetzt der erste Kontakt zum Tempo-Dribbling. Ja? Und da müssen wir auch weiterdenken. Also vieles konzentriert sich bei uns in Deutschland immer auf den ersten Kontakt. Ich bin jetzt sogar so weit, dass ich da sage, der zweite Kontakt ist manchmal viel entscheidender. Und dass man auch da diesen zweiten Kontakt trainiert. Manchmal musst du den Ball im Tempo dribbeln mit dem zweiten Kontakt ein bisschen vorlegen, um dann auch deine Explosivität ins Spiel zu bringen. Und es bedarf natürlich auch einer gewissen Differenzierungsfähigkeit, Ballgefühl. Und wenn du es mit dem ersten Kontakt lösen kannst, wunderbar, aber manchmal brauchst du dann den zweiten Kontakt. Und gerade der zweite Kontakt kann vom Gegner unter Druck gesetzt werden. Also musst du den wieder schon so trainieren, dass der Gegner mit dem da keinen Vorteil findet. Also du musst immer beidseitig denken, ne? Vorteil, Nachteil. Wenn die Offensive den Vorteil findet, für sich Zeit zu gewinnen, hat die Defensive immer das Ziel, wenig Zeit zu gewähren. Also ist das immer so ein strategisches Spiel, wo sich dann halt die Besseren durchsetzen. Und da entscheidet natürlich immer wieder die Qualität.
Wenn du von Qualität sprichst, ist auch natürlich aus meiner Sicht ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema, weil du jetzt lange Zeit das erlebt hast, Jugendspieler besser zu machen. Du hast schon gesagt, ein paar Jugendspieler, mit denen du gearbeitet hast, sind jetzt auch in der Bundesliga im Profibereich angekommen, über die Nationalmannschaften oder auch über den Bayerischen Verband. Und jetzt seit Sommer arbeitest du ja mit absoluten Topstars zusammen, ne? Du hast schon gesagt, Bobby Firmino, Riyad Mahrez, Frank Kessié, gibt sicher noch ein, zwei andere auch, die sehr, sehr, sehr stark sind. Nimm uns da gerne mal mit. Von den Sachen, die du da seit dem Sommer so tagtäglich am Beobachten bist, ne? Du hast schon eine Sache gesagt, die Technik sicher, die Sauberkeit und Technik, die Ballsicherheit ist ein Unterschied. Was würdest du sagen, ist so, ja, sind so die Unterschiede, die du so wahrnimmst, in der täglichen Arbeit, auch vielleicht im Leben, auch neben dem Platz zum Teil, die die absoluten Weltstars verkörpern? Und ja, die du vielleicht bei einigen Jugendspielern noch nicht so gesehen hast.
Also es sind natürlich alles unterschiedliche Typen, ne? Also du kannst jetzt nicht Bobby Firmino jetzt mit einem Mahrez vergleichen oder auch Bobby jetzt nicht mit einem Frank Kessié oder einem Frank mit einem Riyad. Wir haben natürlich auch noch den Alassane Maximan auf dem Flügel, auch einer, der bei Hannover mal gespielt hat als junger Spieler und dann nach England gegangen ist. Und wir haben mit Roger Ibanez einen Innenverteidiger, der von AS Rom gekommen ist. Wir haben mit Meri Demiral einen türkischen Nationalspieler. Mit Edouard Mendy einen Champions-League-Sieger als Torwart. Also wir haben wirklich Top-Spieler in unseren Reihen, wovon erstmal unsere jungen saudischen Spieler sehr, sehr viel lernen. Also ich habe zum Beispiel so wahrgenommen, dass unsere saudischen jungen Spieler insbesondere durch die höhere Trainingsqualität brutal profitieren und dass sie da auch Anpassungen zeigen, vor allem in ihrer Handlungsschnelligkeit, weil wenn das Spiel schneller wird durch die besonderen Spieler, weil sie halt ihre Technik haben, dann müssen sie auch schneller handeln und schnell ihre Entscheidung treffen und das macht sie dann halt auch besser. Was natürlich dann schon sehr auffällig ist, das Thema Attitude, ne? Also ja, eigene Einstellung, Mindset. Natürlich mit Riyad und Bobby haben wir besonders erfahrene Spieler, die schon jahrelang auf Top-Niveau gespielt haben und einige Meisterschaften und Titel schon gewonnen haben. Die bringen natürlich ein ganz anderes Mindset mit, wenn sie natürlich dann auch sich persönlich auf große Spiele jetzt vorbereiten, wie zum Beispiel jetzt das Derby am letzten Montag gegen Al-Ittihad gegen Benzemas und Kantés Truppe. Das sind dann natürlich auch besondere Spiele hier. Du merkst dann halt, dass sie halt noch ruhiger sind, in sich ausgeglichen sind und dass sie dann natürlich für sich ein Ritual haben, wie sie auf dieses Spiel vorbereiten, auch in der Kabine. Und dann merkst du halt bei jüngeren Spielern und auch bei einigen saudischen Spielern, dass sie halt schon vielleicht ein bisschen aufgeregter sind und diesen Moment auch anders wahrnehmen. Vielleicht ein bisschen auch mit ihrer Nervosität und mit ihrer Angst auch kämpfen müssen. Und das hatte ich ja schon beim ersten Podcast gesagt, diese Angst, ja, Fehler zu machen. Davon müssen wir uns natürlich befreien. Und Fehler gehören mit zum Spiel. Es geht halt nur, wie du halt meisterst, wie du davon wegkommst oder wie du die Dinge auch annimmst, wenn man Fehler passiert. Der Umgang damit ist viel entscheidender, als dass ein Fehler passiert. Weil es bereitet dich dann dementsprechend auf den nächsten Moment vor. Und ich glaube, da sind es natürlich unsere besonderen Spieler natürlich viel besser vom Mindset her. Aber natürlich, wenn ich mir anschaue, was alles sie auch für ihre Vorbereitung tun, gibt es viele Beispiele, die sind brutal professionell, die haben eigenen Koch, die haben eigenen Physiotherapeuten, einen eigenen Athletiktrainer, den sie bezahlen. Und tun halt außerhalb auch sehr, sehr viel für sich und investieren für sich. Und sind absolute Profis. Und es bestätigt dann auch wieder eins meiner inspirierenden Sätze, die ich mal gelesen habe. Glück ist, wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft. Also diese Vorbereitungsphase nutzen sie für sich natürlich brutal, um für den Moment auch also da zu sein. Und das ist dann halt kein Zufall mehr. Es bedarf dann halt einer professionellen Einstellung, einer professionellen Vorbereitung und Nachbereitung, sodass du immer halt bereit bist. Und das sehe ich immer Tag für Tag bei diesen Spielern. Und im Hinblick auf die Zukunft, dass das Spiel immer athletischer werden wird, dass die athletischen Herausforderungen immer spezieller werden, sollten sich unsere jungen Spieler auch wirklich für diesen athletischen, in diesem athletischen Bereich, sei es jetzt Krafttraining, Schnelligkeitstraining, Koordinationstraining, also alles, was die Athletik stark beeinflusst, sollten sich auch wirklich Zeit nehmen und den Körper wirklich auch gut darauf vorbereiten. Und da sollte man natürlich auch die Ernährung nicht vergessen. Und weil das natürlich auch einen riesen Einfluss drauf hat. Also all die Sachen kann ich empfehlen, die Dinge ernst zu nehmen. Und vielleicht auch da professionelle Hilfe zu holen oder einen Rat einzuholen, um dann halt auch nicht falsch zu trainieren und auch da keinen falschen Ehrgeiz zu zeigen, sondern die Dinge richtig zu tun, auch altersgerecht zu tun, aber auch dann dem Körper die nötige Zeit zu geben, sich da zu adaptieren. Weil ich kann jetzt nicht mit 15 schon, sag mal, wie ein 26-Jähriger wirken. Auch das bedarf einer gewissen Zeit, auch einer gewissen Geduld, aber halt eine gewisse Konsistenz und Konsequenz auch an diesen Dingen um zu arbeiten und vor allem niemals aufzugeben.
Mega. Sehr, sehr geile Punkte, die du genannt hast. Ich mag auf einen Punkt noch eingehen, den du davor genannt hast, bezüglich Umgang. Also, das ist letztendlich wichtiger, als ob du einen Fehler machst, der Umgang damit. Bin ich 100% bei dir. Du hast ja davor die Phasen angesprochen. Vielleicht ist das ja sogar so ein Gedanke, den man so als Spieler auch mitnehmen kann. Fehler ist gleich Phasenwechsel, weil es ja nichts anderes so. Der Ball ist jetzt verloren gegangen. Ah, okay, umschalten, nächste Phase. Weil das ist ja das Ding auch, wenn man. Fehler abhaken funktioniert ja nicht, wenn man an den Fehler denkt, sondern funktioniert ja nur, wenn man wieder im Moment ist und ready ist für die nächste Aktion. Und wenn man in diesen Phasen denkt, vielleicht sogar mehr, könnte es vielleicht sogar dem einen oder anderen helfen, da umzuschalten, weißt du?
Es gibt ja immer so zwei Phasen auch unserer Denkstruktur. Und es gibt ja immer diese rationale Phase. Ne? Entweder ist es ja oder nein, oder wie man so schön mathematisch manchmal von der Programmiersprache bleibt, eine 0 und eine 1. aber es gibt ja auch eine emotionale Seite. Und dieses bringt uns ja eigentlich wirklich ins Laufen, die emotionale. Oder unsere emotionalen Beweggründe. Und erst wenn wir emotional gecatcht sind von etwas, tun wir auch wirklich ja was. Ja, und deswegen sind das meistens unsere Beweggründe. Und da sollte man Folgendes wissen, wenn man in diesen Phasen denkt. Du bist halt positiv euphorisiert, wenn du den Ball gewinnst. Weil du sagen kannst, ich kann jetzt attackieren, ich kann jetzt ein Tor schießen, ich habe jetzt die Möglichkeit, mit dem Ball ein Tor zu schießen, weil nur Torerfolge werden ja gefeiert. Ne? Weil du wirst ja bejubelt, das ganze Stadion ist ja dann ja, euphorisiert und emotionaler Ausnahmezustand. Nur wenn wir halt Tore schießen. Andersrum ist es ja, wenn du ein Tor kassierst. Ne? Das ist ja so negative Geschichten. Und so ist es auch mit dem Ballverlust. Oh Scheiße, ich habe einen Ball verloren, ich könnte ja ein Tor kassieren. Und du verbindest ja diesen Moment, wenn der Gegner ein Tor schießt, immer mit einer mal, direkten persönlichen Niederlage. Scheiße, wir haben jetzt ein Tor kassiert, wir liegen jetzt zurück. Und das ist ja meistens eher negativ emotional verbunden. Und so muss man halt vielleicht schauen, dass man halt ein bisschen diese Phasen auch emotional anders beschreibt. Du könntest jetzt zum Beispiel Abwehrspielern sagen, ey Jungs, ihr habt jetzt die Chance, mal zu zeigen, was für gute Verteidiger ihr seid. Ja, und feiert doch mal einen abgewehrten Torschuss, einen Block im 16er oder einen gewonnenen Zweikampf, mal so, als hättet ihr ein Tor geschossen. Das haben die Italiener zum Beispiel für sich gewonnen, so ein Chiellini, Bonucci, die haben ja damals so, wenn sie mal so ein Tackling hatten, einen Block hatten, haben sie ja mit dem Torwart zusammen ja gejubelt. Dass man auch diese Phasen für sich als emotionale, sagen wir, positive Phase vielleicht dann eher deklariert und nicht sagt, naja, okay, der hat seinen Job getan. Ne? Nein. Wenn ein Abwehrspieler oder ein Torwart eine besondere Aktion hat, das musst du halt feiern. Natürlich gibt es da keine Spielunterbrechung meistens, wie so ein Anstoß, wo du mal so 30 Sekunden hast zu jubeln. Meistens geht es dann gleich weiter, weil entweder ein Eckball oder hier und da wieder Ballbesitz für den Gegner oder du hast einen Abstoß. Aber trotzdem sind das Momente, wo du mal dich ein bisschen emotional auch präsentieren kannst und auch mal dann diese Energie mal da vielleicht auch rauslassen kannst, um auch der Mannschaft mal dadurch auch ein Signal zu geben, ey, das ist auch sehr, sehr wichtig für uns und da müssen wir auch zusammenstehen und uns gegenseitig positiv dann unterstützen. Und ich beobachte ja immer sehr gerne. Und du siehst dann immer, das ist immer diese schönen Bilder, die du hast. Die Mannschaft, die ein Tor geschossen hat, die ganze Mannschaft kommt zusammen und alle Spieler haben meistens Körperkontakt. Die umarmen sich, hauen sich auf die Schulter, liegen auf einem Haufen zusammen. Also du hast Körperkontakt, du teilst deine Energie, du teilst deine Wärme miteinander. Die ein Tor kassiert haben, die sind weit voneinander losgelöst. Jeder ist für sich selbst. Kopf nach unten. Der Torwart ärgert sich alleine. Die Abwehrspieler diskutieren wahrscheinlich noch über die Zusammenstellung, wie sie gerade positioniert waren. Der Stürmer sagt sich, ach, ihr hinten, ihr habt da wieder ein Tor kassiert, der hat einen Ball am Fuß und wartet auf den Gegner, um wieder einen Anstoß zu machen. Also das sind dann so Phasen, wo du sagst, okay, was kann dann jetzt die andere Seite, wenn die Mannschaft jetzt 20 Sekunden positive, die eine Mannschaft hat 20 Sekunden positive Emotionen, Energie, die sind euphorisiert, die sagen sich, jawohl, jetzt geht's weiter. Was machen jetzt die anderen? Was haben die für einen Plan? So. Und da kann man sich natürlich auch andere Sportarten anschauen. Ne? Es gibt viele Sportarten wie beim Volleyball oder auch beim Basketball, selbst wenn da zum Beispiel einer beim Freiwurf ist, verpasst den Korb, kommen alle Mitspieler und geben ihm einen Klaps oder geben sich einen kurzen Handshake. So, und zeigen, ey, wir sind für dich da. Oder helfen jeden Spieler mal sofort auf, ne? Also sind immer da, eine helfende Hand. Komm, du bleibst nicht unten, wir ziehen dich wieder hoch. Oder beim Volleyball, nach jedem Punkt, egal welche Mannschaft, ob jetzt Punkterfolg oder Punktverlust, die kommen immer zusammen und besprechen die nächste Strategie. Und so ist es auch für Mannschaften enorm wichtig, die ein Tor kassiert haben, diese 20 Sekunden mal zu nutzen, um da einfach mal zusammenzukommen und zu sagen, okay, wir haben jetzt den Ball. Wir können jetzt ein Tor schießen wieder. Was machen wir jetzt? Und interessant ist immer dann, Ball wird wieder immer zurückgespielt bis zum Torwart. Eigentlich der technisch schlechteste Spieler auf dem Platz, normalerweise. Ja, es gibt natürlich einige Torhüter, die sind brutal gut. Aber du entfernst dich mit diesem Pass extrem weit weg vom gegnerischen Tor. Und dann frage ich mich halt, warum? Ist doch die Chance, wieder ein Tor zu schießen. Also, das sind also Sachen, da müssen wir wirklich uns gute Fragen stellen. Und dementsprechend Antworten geben, wie wir diese Phasen für uns nutzen wollen und was mit unserer Mannschaft auch möglich ist. Und es steht und fällt immer mit den Typen, die du hast, weil die müssen es mit Überzeugung dann auch machen.
Das merkt man, spürt man, dass du dir diese Fragen gestellt hast. Super, super spannender Einblick. Habe ich so auch noch nicht gehört. Und du hast in jedem einzelnen Wort, was du gesagt hast, absolut recht. Zu 100%. Ich glaube auch wieder eine Sache, die kaum jemand auf dem Schirm hat. Aber das stimmt. Besonders ein klassisches Beispiel bei den Torhütern, dann ist ja auch noch so, dass wenn ein Torhüter einen Fehler gemacht hat, Gegentor, alle drehen sich um. Er ist komplett alleine so. Ist ja auch noch so ein Auswuchs von dem, was du gerade beschrieben hast. Hast du da, also eben, du sagst natürlich, steht's und fällt's dann mit den Typen, weil es wieder um die Überzeugung geht, dass die Typen dann auch checken, ah ja, macht eigentlich voll Sinn, lass mal zusammenkommen und so. Das muss dann schon auch ein Führungsspieler mit reinbringen, ne? Weil wenn der Trainer sagt, mach das mal so und alle finden es scheiße, dann ist es auch wieder wirkungslos. Habt ihr da für euch eine Strategie entwickelt oder eine Sache, wo du sagst, so löst ihr das für euch und darfst du das, magst du das teilen?
Wir sind da auch noch auf der, sagen wir mal, in der Erörterungsphase für uns, weil du musst Folgendes wissen: Wenn du eine Mannschaft hast, die wirklich sehr heterogen ist, ja, wir haben jetzt saudische Spieler, wo einige nur Englisch sprechen, einige überhaupt gar kein Englisch sprechen. Wir haben Französisch sprechende ausländische Spieler. Wir haben spanisch-portugiesisch sprechende ausländische Spieler. Also wir sind eine sehr heterogene Mannschaft. Und das Wichtigste ist erstmal eine Kommunikationsbasis aufzubauen. Ja, weil selbst wir sind nur im Englischen unterwegs. Und klar, im Trainerteam unterhalten wir uns auf Deutsch, aber sonst mit dem ganzen Staff, mit den Spielern müssen wir uns natürlich Englisch unterhalten, und wenn wir der Meinung sind, dass der Spieler das vielleicht im Englischen nicht so ganz drauf hat, dann holen wir uns natürlich einen Übersetzer mit dran, der dann aus dem Englischen ins Arabische übersetzt. Also diese Kommunikationsebene, die musst du erstmal schaffen. Und wenn da erstmal dieses erschaffen worden ist und dein Vertrauen da ist, dann kannst du über die nächsten Schritte erst nachdenken. Und wie gesagt, dafür sind wir noch nicht lange da. Aber natürlich machen wir uns immer Gedanken, um auch unsere Mannschaft weiter zu verbessern und denen auch dann das Beste mitzugeben. Aber vieles geht halt nicht von heute auf morgen, sondern es ist ein Prozess, an dem du dann halt mit Überzeugung festhalten musst. Aber dafür brauchst du auch ein bisschen Zeit.
Absolut, ja, und auch ein super spannender Aspekt, den du nennst, natürlich die Kommunikationsstruktur, die Kommunikationsbasis, auch wieder sehr wichtig. Du hast so super schön vorhin davon gesprochen, die Mannschaft kommt zusammen, Körperkontakt und so ist ja auch eine Form der Kommunikation. Und natürlich auch mit Worten kann man sich entweder nah sein oder eben auch fern sein, ne? Wenn der eine was sagen, der andere checkt es nicht, versteht sich nicht und so, ist natürlich dann auch nochmal ein Aspekt. Vielleicht nochmal abschließend zu dem Punkt, Weltstars, gestandene Profis, Jugendspieler. Du hast super viele wertvolle Sachen gesagt, ne? Vielleicht nochmal aus dem Aspekt heraus, wenn du jetzt, also ich wünsche dir natürlich, dass du weiterhin deinen Weg gehst, die Jahre gehst, mal angenommen, du würdest dich jetzt nochmal zurückbeamen, Co-Trainerposition U19, deutsche Nationalmannschaft, ne? Mit dem Wissen von heute und auch mit dem, was du beobachtet hast von den gestandenen Profis und so weiter, mit deinen ganzen Learnings, was sind so Sachen, die du in Einzelgesprächen den jungen Spielern mitgeben würdest, so wo du fest davon überzeugt bist, das macht einen Unterschied für die.
Also, ich sage jetzt mal so, vieles, was ich damals schon unseren Jungs mitgegeben habe, fühle ich mich jetzt mit dieser Erfahrung ein bisschen bestätigt auch. Ja, also ich hätte mir natürlich, oder die Bestätigung ist, sagen wir mal so, die Bestätigung ist, ja, dieses professionelle Leben, ja, wie ich schon erzählt habe, mit jeder Art von Vorbereitung, mentaler Vorbereitung, körperlicher Vorbereitung auf den Moment, um halt ein gesundes Mindset auch zu haben. Aber was ich mir bei Jugendspielern oft gesehen habe, dass ich zu viele Sorgen gemacht habe, dass ich zu viele unnötige Fragen gestellt habe, auf die sie selbst keine Antwort haben, und dass sie sich zu sehr mit Sachen beschäftigt haben, auf die sie sowieso keinen Einfluss haben. So. Wir müssen sich davon befreien. Das Einzige, was sie als Antwort geben können, ist immer auf dem Platz mit der Leistung. So. Und neben dem Platz mit ihrem Charakter, mit ihrer Persönlichkeit, mit ihrer Haltung. So, das sind die zwei Sachen, auf die sie direkten Einfluss haben. So, und auf das müssen sie sich einfach konzentrieren. So, und sich mit anderen Sachen eigentlich nicht zu sehr aufhalten. Das kostet unnötig Energie. Was wäre, wenn? So. Kannst du gar nicht beeinflussen. Was denkt der andere über mich? So. Gib dein Bestes, damit er gut über dich denkt. Wenn du es nicht machst, hast du schon verloren. So. Das Einzige, was du machen kannst, ist halt dich davon befreien. Das ist aber nicht einfach, weil du brauchst so ein bisschen Erfahrung. Und wir reden von jungen Menschen, die 16, 17, 18 sind, in ein Karussell geworfen werden. Oder in einen Zirkus, wie man es nennen mag, wo es nicht einfach ist, wo es jede Woche um vieles geht. Ja, Fußball ist nicht alles, aber vieles, wie es schon heißt. So, aber diese Sorgen, die sich teilweise machen, oder diese Fragen, mit denen sich abquälen, dann würde ich sagen, andere Gedanken. Konzentriere dich auf andere Gedanken, die du direkt betreffen kannst. Also, Entschuldigung, die du direkt beeinflussen kannst. Okay, habe ich heute gut trainiert? Habe ich heute wirklich mein Bestes gegeben? Habe ich heute was extra gemacht? Habe ich Zeit für mich heute genommen? Habe ich heute was für meine Weiterentwicklung gemacht? Ja, habe ich heute gut gegessen? Habe ich heute gut geschlafen? Oder habe ich heute ein gutes Buch gelesen? Ja, das dient ja auch zur Entspannung. Also all das, was mir weiterhilft, habe ich das heute gemacht zu 100%. Wenn ja, dann bist du gut. Wenn nein, dann konzentriere dich eher darauf. Das würde ich so als Rat mitgeben.
Extrem wertvoll. Extrem wertvoll. Und du hast es schön runtergebrochen. Zwei Sachen eigentlich auf dem Platz. Deine Leistung. Neben dem Platz deine Persönlichkeit, dein Charakter. Und du sagst es absolut
Haltung.
richtig.
Ja.
Und die Haltung. Und du sagst es absolut richtig. Das sind eigentlich die beiden entscheidenden Dinge, die immer im Einflussbereich liegen. Und das Interessante ist aber dadurch, dass viele andere Fragen gestellt werden. Hier noch das Informationsoverload und hier habe ich noch das Video gesehen und Cristiano Ronaldo schießt aber so und was auch immer, geht das manchmal verloren. Also diese klassischen Fragen, wie kann ich überhaupt meine Leistung abrufen? Also es klingt ganz wild, aber ganz viele Spieler haben sich das noch gar nicht gefragt, obwohl es ja das Wichtigste ist. Oder wie kann ich meine Persönlichkeit weiterentwickeln? Wo kann ich vielleicht mich noch mehr zeigen, einbringen oder auch vielleicht ja, andere Dinge entwickeln. So, letztendlich, wie du sagst, super wichtige Punkte, ist eigentlich darauf runterzubrechen. Und du hast sehr, sehr großartige Tipps auch mitgegeben, ne? Worauf es ankommt. Gibt es von deiner Seite aus noch etwas, du hast sehr, sehr viele spannende und wertvolle Dinge geteilt, gibt es von deiner Seite aus so zum Abschluss etwas, wo du sagst, das magst du noch mit reinbringen, hier in diese Folge?
Na, erstmal danke ich dir für das nette und offene Gespräch, auch für die guten Fragen. Ich glaube, ich habe vieles mitgegeben, wovon ich überzeugt bin. Das Einzige, was ich noch zusätzlich vielleicht geben könnte, ist, nie die Geduld zu verlieren und nicht aufzugeben. Ja, es gibt Momente, wo du sagst, okay, es geht irgendwie nicht weiter oder Mist, ich habe jetzt einen Rückfall oder was auch immer. Das passiert alles. Ja, und du musst einfach dranbleiben. Ja, und gib deine Träume und auch deine Ziele nicht auf und tu was dafür. Ja, auch wenn es mal ein Weg ist, raus aus der Komfortzone. So, innerhalb deiner Komfortzone wirst du dich nicht weiterentwickeln. So, und diesen Schritt aus der Komfortzone heraus wird dich weiterbringen und dich auch besser machen. Und das kann ich halt jedem nur empfehlen.
Und für alle, die jetzt vielleicht noch mehr von dir erfahren wollen, ja, irgendwie nochmal was hören wollen oder was auch immer, wo kann man dich finden? Wo kann man dir vielleicht folgen, je nachdem?
Also ich bin ehrlich gesagt nicht so Social Media aktiv, aber ich habe glaube einen Instagram-Account unter eJanova, was auch frei ist. Da teile ich ab und zu mal ein paar Sachen, auch interessante Literatur, die ich mal für mich gewonnen habe. Also auch nicht nur für Spieler, auch für interessierte Trainer kann das ab und zu mal vielleicht interessant sein. Aber sonst auch auf LinkedIn kann man mich unter Ingenieur Nova ganz einfach finden.
Werde ich hier unten in die Shownotes packen. Und ja, danke dir recht herzlich, Engin. Ich habe es schon gesagt, wirklich mega, mega Inputs, sehr, sehr wertvolle Dinge. Bin ich überzeugt davon. Kann jeder etwas mitnehmen, egal ob Trainer, Spieler, Spielerin, Elternteil, was auch immer, wer auch immer gerade zugehört hat. Danke euch auch fürs Zuhören. Und ja, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut und ciao.